Das verrückteste Major-Turnier aller Zeiten, so weit kann man gehen, liegt hinter uns. Richie Attaus ist ein Major-Sieger und das im Finale gegen Jermaine Vatimena. Der absolute Wahnsinn in Dortmund, doch auch in Kalkutta wurde gespielt. Ein weiterer WM-Qualifikant steht fest, das alles jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Neue Woche, neues Glück heißt es auch dieses Mal wieder. Wir melden uns zurück mit natürlich wieder vielen Themen, aber insbesondere dem Blick auf ein wirklich besonderes und historisches Turnier in Dortmund. Und wenn ich sage wir, dann bin ich hier nicht alleine, sondern ich habe meinen wunderbaren Podcast-Partner Kevin Schulte an meiner Seite. Hallo Kevin.
Ah, Haus. In the middle of our street. Ich bin noch richtig im Richie Attaus Fieber. Richie Attaus gewinnt die European Darts Championship in Dortmund und ich kann es immer noch nicht glauben.
Es ist ein absoluter Wahnsinn. Hättest du mir vor dem Turnier gesagt, Richie Attaus gewinnt das und dann auch noch im Finale gegen Jermaine Vatimena. Mein Dave Chisnell Call war ja schon sehr gewagt. Damit bin ich auch gut auf die Schnauze geflogen. Aber Richie Attaus, es ist absoluter Wahnsinn. Und es ist auch nicht mal vergleichbar mit Mike Dedecker oder mit Andrew Gilding, weil das eben ein Finale war, was gegen Luke Humphries oder Michael van Gerwen gespielt wurde, wo ein Spieler noch halbwegs absehbar war. Das hier war der absolute Wahnsinn.
Deswegen, also wir müssen das gebührend auch feiern und würdigen. Es war tatsächlich das verrückteste Major-Turnier seit den UK Open 2018. Es war aber auch nochmal verrückter. Die UK Open 2018, ganz kurzer Exkurs da zurück. Es war ja ein Turnier, was, glaube ich, von einem Orkan, von einem Sturm überschattet wurde, weshalb viele Spieler nicht nach Minehead kommen konnten. Am Ende waren Gary Anderson, Corey Cadby im Finale gestanden. Anderson gewann das Ding gegen Cadby, der mittlerweile vieles macht, aber keine Darts mehr wirft. David Pellett im Halbfinale, Robert Owen im Halbfinale, der späte John Part, der schwache John Part, kein Weltmeister John Part im Viertelfinale damals. Solche Scherze hatten wir damals erlebt, aber dies jetzt sprengt das alles ja nochmal. Also man muss sich das vor Augen führen. Die zwei schlechtesten Spieler der Weltrangliste, die hier in Dortmund qualifiziert gewesen sind, bestreiten das Endspiel. Das kannst du keinem mehr erklären. Und das ist auch das Tolle, dass sowas im Dartsport möglich ist. Mir fällt ja gerade ad hoc keine andere Sportart ein, in dem solche Situationen, solche Szenarien überhaupt eintreten können, realistischerweise.
Das ist, ja, mir fehlen da wirklich die Worte für. Und wenn das so weitergeht, dann, keine Ahnung, gewinnt entweder Paolo Nebrida oder Karel Sedlacek die Weltmeisterschaft. Das ist ein absoluter Wahnsinn.
Deswegen, weil uns die Worte fehlen, machen wir damit jetzt auch nach gut 3 Minuten Schluss hier mit der heutigen Folge. Nein, kleiner Scherz. Also, es gibt natürlich jetzt noch die Analyse, auch fernab der Sensationen. Es gab natürlich auch aus deutscher Sicht einen echt starken Run mit natürlich auch einer Hoffnung auf noch mehr, dass dann aber je zerstört worden ist, diese Hoffnung von Danny Noppert, all das ist jetzt Thema, natürlich am Ende auch noch Kalkutta im Blick und jetzt werden wir aber erstmal nochmal kurz die Einzelheiten nennen zu unseren Patreon-Möglichkeiten, wo ihr uns natürlich unterstützen könnt für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer, dann bekommt ihr diese Folge und alle anderen so früh wie möglich nach der Aufzeichnung, ansonsten reguläre Veröffentlichungstermine sind bei uns Mittwoch und Freitag und ansonsten in der Folgenbeschreibung, dort findet ihr nicht nur den Link zu Patreon, sondern auch den Link zu unserem Discord, Instagram, Twitter und zum Sport1 Darts Newsletter. Auf Sport1 war das Turnier ja auch übertragen worden und auch dort konnten Basti und Robby so richtig nicht glauben, was sie da zu sehen bekommen haben. Wer will's ihnen verdenken?
Das auch vollkommen zu Recht und abseits von dieser ganzen Kuriosität und Sensation, lass uns dann jetzt reingehen und in die Analyse gehen und auch darüber sprechen, wie das Ganze denn überhaupt zustande kommen konnte. Wir sprechen über Richie Attaus, mit ihm müssen wir anfangen, zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Major-Achtelfinale, zum ersten Mal in einem Major-Viertelfinale, zum ersten Mal in einem Major-Halbfinale und zum ersten Mal in einem Major-Finale, zum ersten Mal Turniersieger bei der PDC, das ist absoluter Wahnsinn. Attaus zuvor mit 6 Siegen in Summe bei allen PDC-Majors innerhalb der letzten 8 Jahre.
Da waren 2 Siege bei der WM dabei vor einigen Jahren. Da hat er 2-mal die erste Runde überstanden. 2-mal hat er das geschafft bei den Players Championship Finals. Und er hat ein mickriges Spiel in seiner gesamten Karriere auf der Bühne der UK Open gewonnen und 1 Sieg beim Grand Slam mal eingefahren gegen Lisa Ashton. Also 6 Siege insgesamt und jetzt gewinnt er 5 Spiele an 4 Tagen, ist Major Champion und ich habe es noch mit Jan besprochen. Richie Althaus hat ja dieses Turnier angefangen gegen Rian van Veen mit diesem 109er Average, mit diesem Wahnsinnsspiel am Donnerstagabend 6:1 und wir haben ganz kurz danach drüber gesprochen, dass Richie Althaus auf der Pressekonferenz gesagt hat, so ein Sieg wie der von Mike de Decker beim Grand Prix, der sorgt dafür, dass auch Spieler wie ich daran glauben, solche Turniere gewinnen zu können. Dass das wirklich Realität werden würde, unbeschreiblich. Und ich hatte mit Jan noch genau diese Partie gegen Smith so ein bisschen in der Vorschau thematisiert, dass ich sagte, im Prinzip ist das jetzt der nächste Schritt. Wenn er dann auch mal so einen rausnimmt auf so einer Bühne, dann ist ihm auch ein bisschen mehr zuzutrauen. Aber dass er hier durchgeht bis ins Finale und das dann auch noch klar gewinnt, hätte ich nie für möglich gehalten.
Ja, man muss ja auch sagen, Richie Althaus, gerade jetzt in Relation zu Mike de Decker, hat ja auch auf dem Floor, ich sag mal, behind closed doors, noch bessere Ergebnisse punktuell abgeliefert und noch mehr gezeigt, was er kann. Also neulich dieser 120er-Schnitt und so weiter. Deswegen, Richie Althaus ist schon jemand, der gerade seinen zweiten Frühling erlebt und da jetzt aber auch wirklich
die Ernte einfährt. Der hatte noch keinen Frühling, das muss man ja auch mal sagen. Der hatte noch gar keinen Frühling. Das ist im Prinzip der erste Frühling im Alter eines Ü-40-Jährigen. Verrückt.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Das Finale dann war eine wirklich klare Kiste. 11:3 gegen Jermaine Vatimena, nur gegen Michael Smith war es eine enge Partie. Und Althaus, der reiht sich ein in eine Liste der amtierenden Major-Sieger mit Humphries, Littler, De Decker, Bunting, Vandenberg und Michael Smith, der beim World Cup durch Luke Humphries diesen Titel auch mitziehen konnte. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, Premier League, ja, nein.
Das müssen wir tatsächlich nochmal gesondert thematisieren. Ich weiß es gerade nicht. Also ich kann mir in keiner Welt gerade vorstellen, dass die PDC jetzt Jubelstürme auffährt im Büro von Matt Porter und sich denkt, Richie Althaus gewinnt die EM, Mike de Decker ist World Grand Prix Champion. Was machen wir denn da jetzt? Ich weiß es wirklich nicht und gerade dann unter der Prämisse, dass man weiterhin mit diesen 8 Spielern nur in die Premier League starten wird, ich glaube, da muss noch sehr viel passieren, dass Richie Althaus da in dieses Feld kommt, aber was ich gut finde, dass es der PDC verdammt nochmal richtig schwer gemacht wird, jetzt so diese, ich sag mal, gesetzten Namen der vergangenen Jahre wieder zu picken, weil da sollte dann schon ein bisschen mehr Gegenwind kommen, wenn da jetzt ein Peter Wright, ein Gervin Price wieder so die großen Rollen spielen in der Selektion, da bin ich sehr gespannt, wie siehst du es denn jetzt nach diesem Sieg von Althaus. Der Plan von neulich, wo wir mal hier dieses Szenario aufgemacht haben, 8 Spielereien, die Major Champions, der ist ja jetzt schon zunichte gemacht worden, dank Richie Althaus.
Ja, der ist jetzt leider nicht mehr möglich. Einziges Szenario, was noch gehen würde, das hatten wir ja auch schon angedeutet, wenn Luke Littler sich in die Top 4 der Welt spielen würde, dann würde das Ganze wieder aufgehen. Ich tue mich mit dem Gedanken, so cool ich es fände, auch irgendwie ein bisschen schwer. Also ich könnte schon noch in einer Welt oder in einem Szenario sehen, dass die PDC Mike de Decker einlädt, aber Richie Althaus, also wenn da jetzt nicht noch ein weiterer ganz tiefer Run bei einem der kommenden Major-Turniere kommt, dann tue ich mich schon ein bisschen schwer mit dem Gedanken und glaube de facto nicht, dass sie es machen werden.
In den vergangenen Jahren hat es ja auch regelmäßig für Spieler, die dann auch einen kleineren Major-Titel geholt haben, nicht gereicht. Auch ein Danny Noppert hat die UK Open gewonnen, Andrew Gilding die UK Open und Richie Althaus, das wird dann da nicht
und
reichen.
Und Ross Smith auch die hier, ne?
Genau, Ross Smith vor 2 Jahren die European Darts Championship gewonnen, also ein gutes Omen Dortmund dann auch für überraschende Turniersiege. Jetzt ist es aber noch mehr als das, noch überraschender. Ich bin sehr gespannt, wie die PDC verfährt, wenn es weiter so gehen sollte, dass wir vielleicht zumindest einen Althaus-artigen Run auch ins Halbfinale haben oder so. Ich frage mich zum Beispiel, was passiert, wenn Martin Schindler das Halbfinale erreicht bei der WM. Ich kann mir da vorstellen mittlerweile, dass die PDC dann auch noch mehr ins Grübeln kommen könnte als bei Gabriel Clemens vor 2 Jahren.
Das stimmt und Martin hätte halt einfach diesen ganz großen Vorteil des deutschen Marktes, des deutschen Starters hinsichtlich jetzt Richie Althaus, der ja da jetzt nicht unbedingt wegen seiner Nationalität so ein Alleinstellungsmerkmal hätte. Das wäre der große Vorteil von Martin und Martin hat es eben auch schon jetzt mehrfach gezeigt, dass er das kann. Also wenn jetzt noch der WM-Run dazu käme, dann wären es ja quasi schon 3 ganz große Runs in diesem Jahr. Bei Althaus wäre es Stand jetzt nur einer.
Und bei Althaus muss man auch sagen, gerade im Vergleich Vergleich zu genannten Spielern, auch im Vergleich zu einem Ross Miss sogar, ne, wenn man das vergleicht mit 2022, als der jetzt auch kein wirkliches Thema für die Premier League hinten raus dann war. Er hat sich selbst ein paar Hoffnungen gemacht, auch durch seine Vermarktbarkeit, viele 180 und so, ne, auch noch ein bisschen jüngerer Spieler, aber auch nur ein bisschen, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Aber Ed House, ich habe nach dem EM-Finalsieg jetzt gegen Vatimena gedacht, ich höre den Mann ja zum ersten Mal sprechen. Also der hat ja bislang nichts ausgestrahlt. Das ist ja so, als würde jetzt, keine Ahnung, jede Woche ins aktuelle Sportstudio oder in den Doppelpass kein Vertreter von Bayern München kommen, sondern irgendwie einer von Holstein Kiel. Das ist total merkwürdig, dass der das Ding gewinnt. Ich hatte mit dem irgendwie nichts zu tun. Ich wusste auch gar nicht, dass er Teppichverleger ist und so oder Teppichverleger war und solche Geschichten, ne? Obwohl er irgendwie schon ein Spieler ist, der jetzt nicht erst seit einem Jahr dabei ist. Aber der war halt immer nur so dabei, war häufig dann einer, der die Zahlen aufgefüllt hat bei Proto-Events. Das hat sich jetzt geändert im Verlauf der letzten Monate. Aber dass er jetzt hier natürlich diesen Monster-Run, diesen Lauf seines Lebens schiebt, ist natürlich sehr ungewöhnlich. Ich bin jetzt einfach gespannt, bleibt es jetzt so ein singuläres Ereignis, was dafür sorgt, wie bei Andrew Gilding, dass er einfach jetzt noch mehr Selbstvertrauen hat, aber jetzt auch zwei Jahre lang dann eher nichts mehr gewinnt und dann in der Rangliste irgendwann auch nach hinten droppt. Oder ist es wirklich ein nachhaltigerer Höhenlauf?
Dann lass uns jetzt sprechen über den Weg zum Titel von Richie Edhouse. Ihr habt es in der letzten Folge schon analysiert. Der Auftaktsieg gegen Chiron von Feen, das erste Spiel des Turniers, ein absoluter Wahnsinn, war das schon. Über 109 Punkte im Schnitt. Gehen wir rein in die Runde 2. Das war dann die Partie gegen Michael Smith, die richtig eng war. Am Ende ist es ein Sieg im Decider, 10-9. Edhouse, der gewinnt trotz schlechterer Doppelquote. Michael Smith, der hatte schon 4-1 geführt. Zu dem Zeitpunkt hätte man denken können, als es in die Pause ging, dass Michael Smith diese Partie einfach irgendwie so durchzieht und halt gewinnt. Edhouse, der kämpft sich ja daran und am Ende ist es ein 13-Data im Decider bei Anwurf Smith zum Break. Das musst du dann auch erstmal so machen.
Spannend finde ich wirklich, dass er es gewinnt, dieses Spiel, ohne die bessere Doppelquote zu haben, weil das eigentlich so die Achillesferse von Michael Smith ist. Aber nein, der stand er bei 50%, was verdeutlicht, das Scoring ist beim Bully Boy einfach seit langer Zeit nicht da, nicht mehr da. Und Richie Edhouse gewinnt jetzt hier auch ein im Vergleich zu Van Veen wirklich normales Spiel. Das war jetzt nichts Besonderes. Das war eine gute 95 und das war am Ende hinten raus eine nervenstarke Situation natürlich im Decider, den er da in 13 dann auch wirklich bei gegnerischem Anwurf nach Hause bringt. Aber trotzdem, das war jetzt kein Spiel, wo Richie Edhouse brilliert hat. Und umso krasser ist es, dass Michael Smith trotzdem nicht an ihm vorbeigekommen ist.
Im Viertelfinale war es dann ein richtig starker Sieg von Richie Edhouse, ein 10-5 über Gary Anderson. Auch das ein relativ klares Ergebnis. Fast 104 Punkte im Schnitt von Richie Edhouse und es lag jetzt auch nicht daran, dass Gary Anderson hier keine Gegenwehr geleistet hat. Also der steht selber bei knapp 101 Punkten von Richie Edhouse. Es waren starke 55% auf die Doppel, etwa doppelt so hohe Quote wie bei Anderson. Und Edhouse, der bei 8-3 Führung nochmal 164 Punkte zum 9-3 rausnimmt. Also wirklich, da hat dann alles gepasst. Von Scoring, Doppelquote, Momentum und so weiter. Das war schon richtig, richtig stark. So musst du es als Turniersieger spielen.
Der Sonntag war überragend von Richie Edhouse. Er wurde auch von Spiel zu Spiel schlechter. Er konnte es sich aber erlauben und er hat über den Tag verteilt wirklich seine Doppel getroffen in guter Regelmäßigkeit, hatte oft gute Setup-Shots. Dann brauchte er auch nicht so viele 180, so viele Top-Aufnahmen wie gegen Chiron van Veen zum Beispiel. Gegen Gary Anderson war es ein überragendes Spiel, ein weiteres überragendes Spiel. Und das gipfelte dann eben in diesen klaren Sieg. Es sollte aber nicht der einzige klare Sieg an diesem Sonntag sein. Das unterstreicht jetzt auch nochmal, was da im Halbfinale passiert ist. Gegen Luke Woodhouse war es ja ebenfalls ein klarer Sieg mit 11-5. Auch da schnell mit 5-1 in Führung gelegen, dann 8-2, 9-3. Da war dann auch sehr schnell klar, dass Edhouse hier ins Finale kommen würde.
Ja, und am Ende kann er das Ganze dann noch krönen mit einem 147er Check zum Match. Also das auch nochmal wirklich ein guter Moment, den er da mitnimmt und wo er das Selbstvertrauen auch noch mitnimmt. Und du hast es angesprochen, also er hat seine Doppel getroffen und es waren drei relativ klare Siege. Er gibt hier 11 Legs ab, also er bestreitet diesen Tag mit 32-11 Legs. Das ist schon wirklich richtig, richtig gut.
Das heißt, statistisch gesehen Anwurf immer gehalten plus eben eines von zwei Breaks geholt über den Tag verteilt. Wahnsinnsbilanz, auch die Bilanz eines würdigen Champions hinten raus. Ich muss auch sagen, vor dem Spiel gegen Woodhouse habe ich ihn schon vorne gesehen und ich dachte mir, ja, da kann sogar wirklich der Turniersieg drin sein, weil er hatte dann auch den Vorteil, das erste Halbfinale bestreiten zu dürfen. Was natürlich für so ein Major auch immer, ich finde es immer ein bisschen unwürdig, weil das hat man dann schon auch, wenn wir jetzt über das Finale sprechen, gegen Jermaine Vatimena, man hat schon gemerkt, dass Vatimenas Tank komplett leer war. Und ich meine mit unwürdig, im Vergleich zu European Tours fände ich schon cooler, wenn man da irgendwie das zumindest in zwei Sessions spielen kann. Wenn man irgendwie eine weitere Session integrieren könnte in dieses Turnier und es ein bisschen verlängern würde, weil so ein Finale sollte schon singular stehen. Ich finde schon beim Grand Slam schwierig, dass sie Halbfinale und Finale an einem Tag spielen. Aber hier für ein Major-Turnier, für ein Ranglisten-Major-Turnier, was ungefähr so wertig ist wie der Grand Slam, beide letzten Runden hintereinander wegzuspielen, als wäre es eine normale European Tour, finde ich ein bisschen unwürdig.
Da gehe ich komplett mit. Also, und gerade auch für die Spieler ist es ja eine Wahnsinnsbelastung, ne? Also, man darf ja auch nicht vergessen, dass er zuvor in der Nachmittagssession auch schon das Viertelfinale gespielt hatte. Also, die hatten alle schon ordentlich was in den Beinen oder beziehungsweise im Arm. Und es gäbe ja durchaus die Möglichkeit, am Freitagnachmittag da jetzt noch irgendwie eine Session mit einzubauen oder irgendwie sowas. Und also, ich fand, bei Etthaus hat man es gar nicht so stark gemerkt, aber bei Vatimena, da war der Tank wirklich, da war der komplett leer.
Man hat es auch deshalb so stark gemerkt, weil Vatimena, glaube ich, ein Spieler ist, der natürlich von seiner Statur her, er wird mehr schwitzen über so einen Tag. Für ihn ist es schon anstrengender. Und ich meine, dann haben sie auch diesen Erfahrungsnachteil bei solchen Spielern. Vatimena und Etthaus sind Akteure, die sonst nie so viele Spiele am Tag auf einer Bühne machen. Manchmal, bei manchen Turnieren spielen sie gar nicht auf der Bühne, weil sie nicht qualifiziert sind in jüngerer Vergangenheit. Dann wiegt es noch schwerer, dass Halbfinale und Finale direkt hintereinander weggespielt werden. Finde ich nicht gut und hat man jetzt hier leider gemerkt. Und es war dann eben auch natürlich das Turnier, das gehört jetzt auch zu weit dazu, gerade hinten raus war es nicht das Turnier der hochklassigsten Darts. Es waren die spektakulärsten Ergebnisse, aber nicht die hochklassigsten Pfeile, gerade im Vergleich zu Turnieren wie dem Grand Prix oder dem Matchplay zuletzt.
Ja, aber man muss halt dazu sagen, ab und an will man halt auch einfach nur diese spektakulären Ergebnisse sehen und nicht die hochklassigsten Darts. Also natürlich schaut man sich gerne nochmal Humphries van Gerven, Humphries Littler an, wenn beide 105 spielen. Aber Richie Etthaus gegen Jermaine Vatimena, das verändert, das bewegt einfach mehr.
Ja, vor allen Dingen im Vergleich, wo wir jetzt eben über die Premier League gesprochen haben. Da haben wir ja immer die hochklassigen Darts, aber wir sehen diese Turnierserie mittlerweile kritisch und oder kritischer als solche Turniere. Natürlich wird auch immer wieder so ein Event vorziehen. Ich glaube, die Mischung macht es am Ende und das funktioniert auch bei der PDC ja sehr gut, wie man anhand der aktuell amtierenden Major-Sieger fernab von Luke Humphries sehen kann. Aber ja, hinten raus einfach ein klarer Vorteil. Dann für zwei Debütanten war es ein klarer Vorteil für denjenigen, der hier das erste Halbfinale hat bestreiten dürfen für Richie Etthaus im Vergleich zu Jermaine Vatimena. Aber lass uns jetzt gern nochmal trotzdem diese 14 Lecks ein bisschen Revue passieren lassen.
Am Ende ist es ein 11:3 für Richie Etthaus, spielt ungefähr 6 Punkte im Schnitt mehr. Vatimena hatte allerdings in der Partie 5 Darts mehr auf Doppel als Etthaus, trifft aber nur jeden 10. Dart. Das ist schon wirklich für ein Major-Finale nicht die allerbeste Bilanz. Vatimena, der geht mit dem Break in Führung und hält zumindest bis zur Pause ein knappes 3:2. Danach gewinnt Etthaus allerdings 9 Lecks in Folge, wo man dann gemerkt hat, dass bei Vatimena der Tank einfach leer war. Es gab dann nochmal so einen kleinen Moment nach einer anderen Pause, als Vatimena wieder ein bisschen besser reinkam, bisschen refreshter wirkte. Dann checkt Etthaus 144 Punkte zum 9:3. Und am Ende sind es 92 Punkte zum Sieg. Schön über 20, Doppel 18, Doppel 18. Also das auch ein schönes Finish, um so ein Turnier zu beenden.
Und schön auch der Moment nach dem verwandelten Matchstart, als Richie Etthaus zu den Klängen dann von seinem Walk-on erstmal so ein bisschen in der Wand versunken war und ungläubig dreinblickte und trotzdem relativ schnell auch die Fassung wieder bekam. Also auch da merkte man, das ist irgendwie, ja, ist so ein grundseriöser Typ irgendwie, ohne dann auch die meisten Emotionen. Das war bei seiner Frau anders im Publikum. Das hat man da gemerkt, da flossen auch die Tränen. Und ich hatte auch das Gefühl, Jermaine Vatimena war fast ein bisschen emotionaler als Richie Etthaus.
Ich fand's wirklich schöne Szenen. Also da geht wirklich ein großer Respekt auch raus an Jermaine Vatimena, den ich sonst immer so ein bisschen ja, schwierig wahrgenommen habe, gerade wenn es bei ihm nicht so läuft, der sehr hadert, der dann auch mal nur einen ganz schnellen Handshake gibt und möglichst schnell von der Bühne runterrennt und so weiter, wie er sich hier nach dem Finale verhalten hat, fand ich wirklich ganz große Klasse. Also das waren schöne Szenen dieses Sports, wie sie sich in den Armen gelegen haben, wie Jermaine Vatimena wieder zur dritten und vierten Kuschelattacke auf Richie Attaus ansetzte und so weiter. Also das war sehr, sehr harmonisch zu sehen.
Dann sprechen wir doch mal über den Lauf von Jermaine Vatimena und ordnen auch diesen Lauf mal ein. Das beste Ergebnis zuvor von Vatimena bei einem Einzel-PDC-Major war der Grand Prix 2019. Da im Viertelfinale gestanden, wenn ich mich richtig erinnere, war es ein 2:3 damals gegen Glenn Durrant, der damals in seiner Prime spielte. Im selben Jahr war Vatimena auch der niederländische Doppelpartner beim World Cup und stand dort auch im Halbfinale. Also das waren die besten Ergebnisse in seiner PDC-Laufbahn. Hat auch noch nie ein Proto-Event gewonnen oder so, stand viermal insgesamt in seiner Karriere im Viertelfinale eines European Tour Events, davon dreimal dieses Jahr. Wir hatten es auch schon oft erwähnt, dass Vatimena wirklich ein gutes Jahr spielt für seine Verhältnisse, trotzdem natürlich jetzt dieser Lauf ins Endspiel komplett unvorhersehbar, aber dieses Jahr war gut. Interessant finde ich auch, dass am Ende der reformierten European Tour im Finale des Endturniers sozusagen zwei Spieler stehen, die eben nicht für alle Turniere qualifiziert waren. Vatimena schon gar nicht. Der musste wirklich konsequent immer durch den Qualifier.
Ja, und das ist doch eigentlich auch schön. Also das ist doch das wäre doch eigentlich das beste Argument, um wieder zu sagen, lass uns mehr Leute in den Qualifier schicken oder mehr Plätze ausspielen, weil eben dann diese Geschichten ja passieren und weil eben dadurch auch harte Arbeit belohnt wird, so muss man es ja sagen, ne?
Dann gehen wir mal rein in das Turnier von Jermaine Vatimena, Runde 1 gegen Peter Wright. Ja, da war schon von vornherein absehbar, dass das ein Ding ist, was er auch gewinnen kann. Gerade auch, weil wir sehen, dass Peter Wright jetzt nicht irgendwie so richtig viel wieder seine alten Form zurückgefunden hat durch den Sieg in Hildesheim.
Sehr nett ausgedrückt.
Sehr diplomatisch. Ja, also er hatte ja zumindest dann ein paar Spiele, die ein bisschen besser liefen, aber im Prinzip ist es jetzt auch wieder deutlich abgeflacht, wie man jetzt anhand des Spiels, des Auftritts gegen Vatimena sehen konnte. Also was war das denn bitte?
Ich meine, da stehen 74,81 Punkte im Schnitt. Was war es? Ich glaube, der sechstschlechteste Average in der Turnierhistorie. Ein absoluter Fiebertraum. Das darf dir nicht passieren bei einem Major-Turnier, auf was du dich so vorbereitest. Wenn das mal, keine Ahnung, im Stress, wie auch immer, passiert, weil da was mit der Anreise war oder keine Ahnung, was bei irgendeinem unwichtigeren Players-Championship-Turnier Nummer 27 in Wigan oder sowas. Aber bei einem Major-Turnier hier, da kannst du nicht als Peter Wright unter 75 Punkte spielen.
Ich meine, du kannst mit 85 vielleicht rausgehen und selbst dann würden wir unken. Und auch dann hätte er gegen Vatimena verloren. Aber 74, da müssen wir über eine Peinlichkeit sprechen. Und deswegen, ich muss mich auch schützen jetzt. Also deswegen sollte ich in einem Paralleluniversum in den nächsten Monaten mal fallen lassen, dass ich Peter Wright auf dem WM-Zettel habe. Nein, grätsch sofort rein und sag: Lass dich nicht beeinflussen von dessen Worten und von dessen Taten in der Vergangenheit. Ja, er hat häufig aus dem Nichts auch irgendwie Dinger gewonnen, aber das ist so absurd, diese Leistungskurve in diesem Jahr schon wieder mit diesem ganz kurzen Mini-Zwischenhoch, wo er dann allerdings ganz oben steht beim Turniersieg in Hildesheim. Und jetzt geht er ja im Prinzip wieder genau dahin, wo er Anfang des Jahres war.
Kevin, ich werde das gerne machen. Ich werde dich gerne zurückhalten, auch wenn du mich voll hast ins Messer laufen lassen, weil du hast mich bei Dave Chisel nicht zurückgehalten. Aber ich werde dich bei Peter Wright zurückhalten.
Ja, stimmt. Man muss aus den Fehlern lernen hier in dem Podcast. Aber ich hätte dich wirklich schützen müssen. Ich hätte sofort sagen müssen, nee, komm, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir nehmen das alles nochmal neu auf. Dave Chisel ist natürlich keiner, der hier beim Major-Turnier irgendwas reißen würde. Was waren es bei ihm? 85? Das dürfte dann auch so mit der schlechteste Average gewesen sein. Zumindest neben Peter Wright auch einer, der einen zu Null kassiert hat.
Ja, aber der Unterschied ist, dass Dave Chisel wenigstens einen Wurf auf Doppel hatte. Peter Wright hatte ja nicht mal einen einzigen Dart auf Doppel. Das musst du dir mal überlegen. Und bei allem Respekt jetzt für diese Leistung, für diesen Run, für das, was er gespielt und erreicht hat, er hat in der ersten Runde gegen Jermaine Vatimena gespielt, der selber 90,18 Punkte gespielt hat. Das musst du dir mal überlegen. Und dann kriegst du keinen einzigen Dart auf Doppel. Als zweimaliger Weltmeister, als Titelverteidiger.
Geschenktes Ding für Jermaine Vatimena definitiv, der sich damit eine Zweitrundenpartie erspielte gegen James Wade. Der hatte Rob Cross am Freitag rausgenommen und James Wade ja aktuell einfach auch über schon einen recht langen Zeitraum, spätestens so seit dem Matchplay in echt guter Form. auch damit habe ich nicht gerechnet, dass Vatimena gegen einen wirklich sehr guten James Wade, der auf die Doppel, glaube ich, auch bei über 60% stand, dass er da durchkommt.
Ja, und er kommt ja nicht irgendwie durch. Also spielt knapp 101 Punkte, beide richtig, richtig stark auf die Doppel. Wade, der war 5-1 und 6-3 vorne. Vatimena, der kämpft wirklich die ganze Zeit gleicht aus. Bei 8-7 zum ersten Mal in Führung gewesen. Wade kontert das Ganze dann wieder, stand 9-8 für ihn. Und am Ende mit dem letzten Dart checkt Vatimena zum 9-9. Und am Ende sind es nochmal 124 Punkte zum Match auf Bull. Das war nochmal ein Break am Ende. Wade, der wartet bei 100 Punkten. Also hier Vatimena wirklich auch, ja, einen richtig, richtig guten Moment kreieren können.
Wie stehst du zu dem, was auf der Bühne passiert ist, gerade vor dem letzten Leg, dass Wade da keinen Handshake zulässt vor dem Decider und vor allen Dingen nach dem verlorenen Spiel dann wirklich im James-Wade-Cringe-Modus von der Bühne abdampft?
Also, dass jemand relativ schnell abdampft, ist, finde ich, okay, gerade bei James Wade, wo wir wissen, dass er ja auch emotional manchmal ein bisschen schwierig drauf ist, hat er ja auch eine Krankheit, die das Ganze so ein bisschen beeinflusst, auch wenn das natürlich nicht für Unhöflichkeiten als Ausrede genutzt werden darf. Aber ja, gerade so diesen Handshake vor dem letzten Leg oder beziehungsweise zumindest so ein Fistbump, es ist kein Muss, aber für mich definitiv Teil der Höflichkeitsetikette und finde ich eigentlich eher schwach, wenn das nicht stattfindet und wenn das nicht gegeben wird. Also so viel Respekt sollte dann doch einfach dem Gegner gegenüber gezeigt werden, dass vor dem Spiel, vor einem möglichen letzten Leck und nach dem Spiel wenigstens kurz abgeklatscht werden wird. Man muss da nicht, man muss sich nicht knuddeln wie Vatimena und Athos nach dem Finale, aber wenigstens so eine kurze Berührung, ein Zeichen des Respekts gehört einfach dazu.
Hätte ich aber persönlich drüber hinwegsehen können, wenn es am Ende nicht so super genervt und aggro wirkte. Also da fand ich James Wade wirklich noch schwächer als diesen nicht gegebenen Handshake, den wir auch mittlerweile schon das ein oder andere Mal gesehen haben, auch nicht von James Wade, sondern von anderen Spielern. Hat sich aus der Dynamik des Spiels überhaupt nicht ergeben, dass es das nicht gibt. Aber bei James Wade, wie gesagt, muss man häufiger darauf eingestellt sein. Ich fand es nur wirklich ein bisschen schwach dann am Ende, weil da hat er ihm gefühlt auch so einen mitgeben wollen, als hätte Jermaine Vatimena irgendwas falsch gemacht. Und das habe ich halt nicht gesehen. Das fand ich ein bisschen komisch und irritierend. Und man hat es ja auch gemerkt, wie Vatimena, glaube ich, mit dem Caller oder mit einem der Schreiber auch kurz da so in so einen Austausch ging. Also, dass man mal so 2-3 Wörter darüber verloren hat und Vatimena selbst eben signalisiert hat, er findet das jetzt auch merkwürdig gerade.
Nicht so viel falsch gemacht hat Jermaine Vatimena dann auch im Viertelfinalspiel gegen Luke Humphries. Dort gewinnt er mit 10-4, spielt wieder einmal über 100 Punkte im Schnitt. Vatimena gewinnt nach 4-3 Führung satte 5 Legs in Folge und das war schon eine Riesenüberraschung, weil Humphries war eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht nur der klare Favorit in dieser Partie, sondern eben auch nach dem Aus von Luke Littler, Michael van Gerven, Gary Anderson der klare Favorit auf den Titel hier in Dortmund.
Und genau nach diesem Spiel, nach diesem 10-4, nach dem klaren Sieg von Vatimena über Humphries, war ja klar, dass dieses Turnier nicht normal enden würde. Ansonsten hätten wir hier auch die ein oder andere richtig gute Story gehabt. Aber dann wäre Humphries wieder mit dem nächsten Major-Sieg davongekommen sozusagen. Aber dass er hier mit 10-4 rausgeht gegen Vatimena, ist ja ein groteskes Ergebnis. Also wenn man uns am Donnerstag gesagt hätte, 2,5 Tage später wird Jermaine Vatimena mit 10-4 gegen Luke Humphries gewinnen, also ich hätte denjenigen für verrückt erklärt.
Ich auch. Also das ist absoluter Wahnsinn.
Ich kann dieses Ergebnis einfach nicht fassen. 10-4 gegen Luke Humphries. Vatimena, wo kommt das her? Was kann Selbstvertrauen mit einem machen? Was kann dieses einzige Leck, was er gegen James Wade am Ende gewinnt, dieses eine Leck? Was macht das mit Spielern? Das ist famos, ne? Dass das auch Spieler, die jenseits der Top 32 immer noch stehen, trotz dieser, was sind es, 60.000 Pfund, die er eingeheimstert. Daran sieht man ja, von wo der kommt, dass das selbst für solche Spieler dann in Anführungsstrichen reichen kann, um das Spiel des Lebens gegen den amtierenden Weltmeister und Allesgewinner zu spielen. Famos.
Und das ist ja genau das, was ich über die letzten Folgen und Wochen immer wieder angesprochen habe, dass eben die ganz erweiterte Spitze oder ich sag mal das generelle Feld so viel enger zusammenrückt, nicht unbedingt, weil alle konstant das Niveau anheben, sondern weil es viel mehr Spieler gibt, auch jenseits der Top 32, die punktuell in einem guten Spiel, die an einem guten Tag eben jeden schlagen können. Und das eben macht es halt auch so schwierig für Luke Humphries, für Michael van Gerven, diese Dominanz eben auszustrahlen und durchzuspielen, auch wenn man ja wirklich sagen muss, Luke Humphries ist trotzdem noch aktuell der dominante Überspieler. Er spielt ja auch in dieser Partie nicht schlecht, aber es kann einfach mittlerweile auf der Tour fast jeder jeden schlagen.
Und damit war dann klar, dass es im Halbfinale zu einem Traumhalbfinale für uns Nerds kommen würde. Und zwar hatten wir natürlich mit Edhouse gegen Woodhouse, über die Partie haben wir eben schon gesprochen, ein Haus im Finale und ein Niederländer, denn Wattimena bekam es im anderen Halbfinale mit Danny Nopper zu tun. Auch da muss man sagen, nur isoliert betrachtet, die Weltrangliste spricht eigentlich auch da eine klare Sprache pro Noppert, aber da war mir eigentlich schon klar, das wird eine enge Kiste, das kann er dann auch gewinnen, weil da würde ich dann nicht nur auf die Weltrangliste gehen, gerade nach dem, was wir von Wattimena gesehen haben und was er dann auch für ein Selbstvertrauen hatte. Gerade auch beim Wurf auf die Doppel war das ja für seine Verhältnisse wirklich merkwürdig konstant. Also hast du es anders betrachtet oder warst du auch so, dass es eigentlich ein 50-50-Spiel ist?
Ich hätte Noppert leicht vorne gesehen, wenn ich ehrlich bin. Also ja, Wattimena hatte das Momentum und hatte die guten Situationen, durch die er durchgekommen ist. Aber es ist eben auch häufig so, ich meine, Jermaine Wattimena war dann gegen Danny Noppert in seinem ersten Major-Halbfinale, was er alleine quasi bestritten hat und hatte einen ganz wichtigen Moment hinter sich. Er schlägt James Wade in einem knappen Ding mit einem super Moment. Er schlägt Luke Humphries klar. Und dann haben wir es häufig bei Spielern, die das nicht so gewohnt sind, dass dann eben dieser typische Leistungsabfall kommt, weil dieses Denken einsetzt, ich habe das große Ding jetzt schon erreicht, alles quasi jetzt ist schon quasi wie durch und dann eben kommt nicht mehr die ganz hohe Leistung. Ich hätte Noppert da mit seiner Erfahrung schon ein bisschen vorne gesehen und hättest du mich vor den halbfinalen Partien gefragt, was ich glaube, wer das Turnier gewinnen würde, hätte ich gesagt, Danny Noppert macht es. Aber es kann eben auch anders kommen und so eben war klar, als Danny Noppert rausgegangen ist, dass wir eben auch einen neuen Major-Sieger bekommen, denn er war zu dem Zeitpunkt noch der letzte Major-Sieger im Feld.
Wattimena gegen Noppert, sehr ausgeglichene Partie in der Anfangsphase schon, bis zum 3:3 überhaupt kein Break, dann geht Noppert mit dem Break in Führung, kann das Break dann auch bestätigen, führt 5:3, danach sind es 5 Lecks für Wattimena, also Wattimena oder wie ich ihn nenne, der 5 Lecks in Folgemann, denn auch gegen Humphries waren es ja in der Mitte des Spiels 5 Lecks in Folge, in dem Fall von 3:5 auf 8:5 in Führung gegangen. Noppert kann dann nochmal ausgleichen, steht 9:9, also am Ende dann auch wieder völlig ausgeglichen und dem Decider stehen beide im Prinzip nach 9 Darts auch gleich auf. Ich glaube 206 und 204 war da gestanden noch auf dem Scoreboard. Wattimena wirft dann bei 206 Punkten Rest eine 174 für 32, also das war natürlich dann der Setup-Shot ins Glück.
Ja, das hätte in der Situation auch ganz anders ausgehen können. Also wir kennen das von Spielern, die dann nicht die Nerven zusammenbehalten. Und stell dir mal vor, dann wäre, weiß ich nicht, eine 45 gekommen, eine 60, eine 81. Dann wäre die Ausgangslage eine ganz andere. Aber dann eben cool zu bleiben und die 174 zu spielen, das war schon, war Wahnsinn. Also das war schon richtig, richtig stark.
Dann runden wir doch mal dieses Major-Turnier der Überraschung, der Sensation, dieses historische Event ab. 32 Spieler haben sich qualifiziert für die European Darts Championship und die 2 am niedrigsten platzierten Spieler bestreiten ausgerechnet das Finale. 3 der 4 am niedrigsten platzierten Spieler aus der Order of Merit standen im Halbfinale. Und wenn Ricardo Pietrzko, über den wir gleich nochmal gesondert und detaillierter sprechen werden, wenn der gegen Noppert auch irgendwie gewonnen hätte, dann wären es tatsächlich die 4 am niedrigsten platzierten Spieler der Order of Merit gewesen. Also das wäre ja echt nochmal ein i-Tüpfelchen, aber auch so war es historisch und das hat man ja in der Vehemenz vielleicht noch nicht kommen sehen, aber es gab zumindest Anzeichen dafür schon nach dem Freitagabend.
Wir müssen sprechen, nach der ersten Runde nur noch 5 der Top 16 gesetzten Spieler aus der European Tour Order of Merit drin im Turnier, die Top 16 Seeds. Martin Schindler raus. Luke Littler raus, Dave Chisnell raus, Josh Rock raus, Rob Cross raus, Ross Smith raus, Peter Wright raus, Stephen Bunting raus, Rian van Veen raus, Chris Dobie raus, Gervin Price raus. Nur die Nummer 2, 5, 8, 11 und 14 der Setzliste waren noch drinne. 11 von 16 gehen in ihrer Auftaktpartie raus. Das war, also, hab ich so definitiv nicht kommen sehen.
Ja, und im Finaltag waren ja dann auch nur noch Luke Humphries, Danny Noppert und Ricardo Pietrzko. Also nur 3 dieser Spieler aus den Top 16 der European Order of Merit dann im finalen Tag gewesen. Tatsächlich war es ja dann wirklich Danny Noppert als fast schon klarer Favorit, auch beim Blick auf die Overall Order of Merit, der es am Ende nicht gewinnen kann. Und was dann ja, natürlich auch am Ende wieder viele enttäuschte Gesichter hervorruft. Ne? Also vielleicht wird sich sogar auch ein Luke Woodhouse fragen, ob er jemals nochmal in eine Situation kommt, wo er Richie Attausen in einem Major-Halbfinale spielen darf. Ne? Das sind alles immer so zweischneidige Schwerter, aber im Finale oder nach dem Finale war es natürlich wirklich toll, dann auch zu bemerken, dass Vatimena alles andere als unglücklich war, dass er jetzt hier vielleicht nicht das ganz große Ding heimgeholt hat, aber dass er es auch schon einzuordnen wusste.
Ja, gerade hinsichtlich Luke Woodhouse, wir werden nach diesem Turnier, wenn wir es abgerundet haben, nochmal auch einen Blick auf das WM-Race und so weiter sprechen. Ich hatte dir das schon geschrieben, ich glaube nicht, dass Luke Woodhouse noch eine bessere Situation bekommen wird in diesem Jahr, um sich in die Top 32 zu spielen, um dann bei der WM gesetzt zu sein. Jetzt gerade auch durch den Run von Richie Attausen wird es für ihn wahrscheinlich nicht mehr möglich sein und das war für ihn halt auch einfach die ganz große Chance und ein bisschen der Leidtragende, und das ist jetzt die Überleitung zu den Deutschen, in dem WM-Race durch den Titel von Richie Attausen ist Ricardo Pietrzko.
Ja, und wir sprechen hier wirklich über einen Verlust in der Ausgangsposition, obwohl Ricardo Pietrzko in einem Major-Viertelfinale stand, was noch nicht viele Deutsche geschafft haben. Gabriel Clemens mit dem WM-Halbfinale, Max Hopp mit dem EDC-Halbfinale vor vielen, vielen Jahren, standen sogar in der Runde der letzten vier. Da war Ricardo auch nicht weit von weg, aber Viertelfinale ist noch nicht das natürliche Habitat. Auch ein Martin Schindler hat noch nicht viele Viertelfinals
beim
gespielt.
Beim World Cup,
ne?
Ja.
Genau. Ja. World Cup ansonsten da auch schon mal im Halbfinale gestanden. Das stimmt natürlich auch. Da war Deutschland mit Clemens und Hopp sogar auch einmal im Halbfinale. Sorry, genau. Aber Schindler ansonsten Viertelfinale World Cup. Letztes Jahr World Grand Prix Viertelfinale, auch bei einem Einzel-Event. Aber Ricardo Pietrzko hat das jetzt eben auch geschafft und ist nach wie vor der einzige Deutsche in den letzten Jahren, der überhaupt performt bei der EM. Im letzten Jahr hat er Ross Smith den Titelverteidiger rausgenommen. Diesmal gewinnt er gegen Damon Hatter und Andrew Gilding, kommt noch eine Runde weiter. Und wenn wir jetzt mal so die Partien durchgehen, da war schon einiges wirklich richtig Gutes dabei, vor allen Dingen richtig Nervenstarkes dabei.
Ja, lass uns bei Ricardo ein bisschen chronologisch draufschauen. Wir fangen an in Runde 1. Es ist ein Decider-Sieg mit 6-5 über Damon Hatter. Ricardo spielt hier schon über 100 Punkte im Schnitt. Das war wirklich nicht verkehrt. Im ersten Leck haben sie sich beide ein bisschen schwer getan. Hatter checkt dann über Doppel-2, Doppel-1. Ein ganz natürlicher Weg. Ricardo, der spielt einen 12er zum Rebreak, zum 2-2. Das war wirklich nicht verkehrt. Und dann gab es so eine Situation, wo man dachte, jetzt könnte die Partie Ricardo so ein bisschen entgleiten. Er verpasst zwei wahnsinnig knappe Darts auf der Doppel-8 zum 4-3. Dann kann Hatter breaken, aber Ricardo bleibt cool, checkt eine wichtige 64 zum Break und 5-5. Und dann im Decider hatte er Anwurf und da ist es am Ende eine 102, die Ricardo checkt, als Hatter bei 71 Rest steht. Das war natürlich auch wirklich schon so der erste richtige Härtetest in diesem Moment. Und da war Ricardo dann nach dieser Partie, wie im Vorjahr schon wieder, der einzige Deutsche in Runde 2.
Und die 102, das ist auch so ein Ricardo-Shot, den wir nicht zum ersten Mal sehen, auch in wirklich brisanten, sehr engen Situationen. Der Gegner wartet nur auf seine Chance zum Match und Ricardo nimmt auch so ein High-Finish dann mal raus. Und ich weiß nicht, wie es du siehst, ne, aber ich habe mich daran wieder bestätigt gefühlt in dem, was wir über Ricardo in den letzten Monaten sagen. Wir reden hier über einen Mann, der weit weg ist von den Top 64 der Players Championship Order of Merit, der also auf dem Floor ein grottenschlechtes Jahr spielt. Sobald aber eine Bühne kommt, ist der Mann einfach zur Stelle und es überrascht einen nicht mal mehr, dass er da auch mal eine 100 spielt und einen Damon Hatter, einen Top 10 Spieler, rausnehmen kann. Das finde ich interessant und einmal mehr aber auch eine Bestätigung dessen, wie sich so die letzten Monate entwickelt haben. Ich hätte aber vor einem Jahr, als Pietrzko die Nummer da in Wolverhampton beim Grand Slam hatte und so, nie damit gerechnet, dass Ricardo ausgerechnet bei Turnieren auf großen Bühnen vor vielen Zuschauern umso besser performen würde. Also wer hätte das denn so prognostiziert damals?
Hey, da gehe ich mit. Da hätte ich eher gedacht, dass er sich so Richtung Floor-Spieler entwickelt und so weiter, der dann, weiß ich nicht, jedes Jahr irgendwie eher mal mit seinem Talent und Spielstärke ein Players-Championship-Finale spielt und ein Turnier gewinnt, aber nicht unbedingt auf der Bühne sowas abreißt.
Aber woran liegt das dann? Ist das dann vielleicht die fehlende Motivation bei diesen kleineren Brot-und-Butter-Turnieren im Vergleich zu den großen Events, wo es dann richtig was zu gewinnen gibt? Ich suche da halt verzweifelt nach Erklärung gerade.
Also wer bin ich, um aus der Ferne hier jetzt die Diagnose zu stellen? Aber ich also wenn du mich fragen würdest, was ich denke, was es ist, dann würde ich sagen, es ist die mangelnde Motivation für diese Turniere dran. Ich glaube, Ricardo macht es Spaß, auf der Bühne zu spielen, wenn er quasi ja vor Leuten spielen kann, wenn er Leute entertainen kann. Da ist alles, da ist ein bisschen mehr Fokus drauf und so weiter. Das macht ihm dann einfach Spaß. Dann hat er eine Motivation, vorher sich vorzubereiten, dort motiviert zu sein, in die Partie reinzugehen, zu kämpfen und so weiter. Und ich glaube, bei den Turnieren behind closed doors ist es häufig so, dann geht's wieder nach Wigan, dann hast du wieder nicht unbedingt so Bock, dort anzureisen, dann wirfst du dich ein bisschen warm, du fühlst dich vielleicht nicht ganz wohl, dann spielst du gegen den Spieler, wo du eigentlich weißt, Mensch, das ist eine Partie, die müsste ich gewinnen, dann liegst du wieder 4-0 hinten, verpasst unglücklich zwei Darts auf Doppel und dann ist der Tag eigentlich auch schon vorbei und dann sitzt du noch weitere 10 Stunden im Hotelzimmer rum, bevor morgen das Gleiche wieder beginnt. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, wo ihm da die Motivation fehlt und vielleicht auch die Motivation, die sich andere Spieler durch Disziplin und Wollen aufzwingen zu haben, dass das ein bisschen fehlt. Und ich glaube, dass das der Unterschied ist, warum er auf der Bühne so ein anderer Spieler ist als auf dem Floor.
Ich beginne aber fairerweise, muss ich sagen, auch so ein bisschen aus der Berichterstatterperspektive zu denken, Mensch, irgendwie entwickelt der einen Speedspot bei mir, weil das ist ja auch ein bisschen menschlich und vor allen Dingen setzt er sich damit natürlich ein bisschen von den anderen Deutschen ab, weil eigentlich ist es bei denen eher umgekehrt. Da beginnt dann das Nervenflattern, je wichtiger das Spiel ist, je größer der Moment ist. Bei Ricardo ist es komplett anders, komplett gegenteilig. Weiß ich nicht, hat irgendwie ein Aura auch gewonnen, merkwürdigerweise. Also hat so ein bisschen was von dem schlampigen Genie vielleicht, ne, von dem, der manchmal so zwischen Genie und Wahnsinn agiert. Aber das ist natürlich eine immer bessere Story, die sich so rund um Ricardo Pietrzko umgibt und ich bin gespannt, was da noch kommen wird jetzt auch in nächster Zeit. Aber lass uns gerne erstmal noch den weiteren Turnierweg von ihm analysieren.
Ja, was kam, war ein Spiel gegen einen seiner besten Tour-Buddies, Andrew Gilding. Am Ende ein 10-3 für Ricardo. Es war wirklich nicht das allerhochklassigste Spiel, muss man sagen. Ricardo, der geht schnell 5-0 in Führung. Er hat selbst gesagt, es war eine schwierige Partie für ihn, weil er sich auch mit Andrew Gilding so gut versteht. Aber am Ende trotzdem hier ein relativ klares Ergebnis. Und damit war dann klar, Ricardo steht im Viertelfinale. Und auch er wird sich sicherlich bei dem Draw ein bisschen was ausgerechnet haben, gerade als er gesehen hat, dass Luke Humphries raus war.
Und der klare Sieg über Gilding hat mich nochmal darin bestätigt, das wäre so ein typisches Spiel gewesen, prädestiniert für einen deutschen Spieler, der in Runde 1 einen richtigen Topmann rausnimmt und dann eine Runde später total abflacht und dann so ein Match absolviert wie Gilding. In dem Fall war Gilding der schwächere von zwei jetzt nicht perfekt eingestellten Spielern an diesem Abend und Ricardo hat es eben gezogen und stand im Viertelfinale, wie du sagst, in einem sehr offenen Teilnehmerfeld, erst recht, nachdem natürlich auch er bemerkt hat, dass ein Spiel zuvor Luke Humphries gegen Vatimena rausgegangen ist. Trotzdem, man hat es beiden nicht angemerkt. Ricardo Pietrzko gegen Danny Noppert, ein absolutes Topspiel, sehr dramatisch und auch sehr hochklassig.
Ja, es war eine richtig starke Partie von Ricardo, knapp 100 Punkte im Schnitt. Danny Noppert sogar etwas über 102. Ricardo hat leider das 9-7 nicht ins Ziel bringen können. Das letzte Anwurfleck bei 9-8 war leider ein bisschen Mist, so muss man sagen. Und im Decider sind es dann 80 Punkte von Noppert zum Sieg. Spielt in den letzten drei Legs 3x15 Darts. Also auch das wirklich nicht verkehrt. Und ja, Max Hopp und Gabriel Clemens bleiben damit die einzigen deutschen Major-Halbfinalisten.
So ist die Lage und dementsprechend, ja, Ricardo Pietrzko, am Ende ist sein Lauf nicht gekrönt worden. Es war theoretisch möglich, aber es hat am Ende nicht sein sollen. Es wäre natürlich für uns alle der perfekte Aufbau gewesen für die Weltmeisterschaft. Man stelle sich vor, der Darts-Europameister wäre aus Deutschland gekommen, um jetzt mal komplett rumzuspinnen. Was hätte das für einen zusätzlichen Boost erzeugt, auch gerade im Build-up für die Weltmeisterschaft, aber schade, ja, es war trotzdem ein super Turnier von Ricardo.
Definitiv, das kann ich nur unterstreichen. Lass uns dann nochmal auf so ein paar weitere Highlights zu sprechen kommen, die dieses Turnier geboten hat. Wir hatten viele Überraschungen bereits am Donnerstag, das hast du ja mit Jan schon besprochen. Und am Freitag hatten wir Ricardo Vatimenas 6:0 gegen Wright und so weiter im Fokus. Und wenn ich sage und so weiter, dann meine ich unter anderem erstmal das Spiel, warum Andrew Gilding überhaupt in diese Partie gegen Ricardo gekommen ist. Ein 6:4 Sieg über Luke Littler. Und da müssen wir sagen, Luke Littler, bei allem Respekt für seine Leistung und was er immer wieder abruft und uns überrascht, in gewisser Weise überrascht er uns aber auch ab und an dann mal mit solchen paar, ja, mit so ein paar Off-Spielen, denn Luke Littlers Bilanz bei Ranking-Major-Turnieren dieses Jahr: einmal Viertelfinale bei den UK Open, dreimal erste Runde raus beim World Matchplay, Grand Prix und jetzt bei der European Darts Championship. Natürlich gehört auch mit zur Wahrheit dazu, dass Luke Littler bei seinen drei Erstrunden-Exits gegen drei der besten Spieler aller Zeiten gespielt hat. Michael van Gerven, Rob Cross und Andrew Gilding, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem, es ist nicht unbedingt die allerbeste Bilanz.
Nee, überhaupt gar nicht. Also Luke Littler hat da so langsam ein Ranking-Major-Problem entwickelt, ein Ergebnisproblem in erster Linie. Es sind selten die ganz schwachen Auftritte, aber es fehlt immer ein bisschen etwas und die Gegner spielen gegen ihn oder haben längst damit begonnen, auch gegen ihn die besten Darts auszupacken. Das war bei Michael van Gerven so, der eines seiner besten und kompromisslosesten Spieler auf großen Bühnen in diesem Jahr gegen Luke Littler in der ersten Runde beim Matchplay gemacht hat. Damon Hatter sowieso, das war eines der besten Match des Jahres im Viertelfinale der UK Open. Beim Grand Prix war es dann ein sehr, sehr starker Rob Cross, der gegen Littler knapp gewinnt auf Bull und jetzt eben Gilding auch mit einem überragenden Match gegen Luke Littler mit 6:4 gewinnt und das auch nicht unverdient, wenn wir jetzt mal so in den Matchverlauf reingucken.
Littler hat vielleicht gerade in der Anfangsphase das Spiel nicht so ganz ernst genommen, also täuscht da einmal so eine Fake 180 an wie Luke Humphreys vor seinen besten Zeiten noch. Gilding, der spielt solide bis gut, muss für Littler aber eigentlich schlagbar sein. Gilding einmal mit 7 perfekten Darts. Littler hat diese eine Situation, um die Partie an sich zu reißen, kriegt einen Dart auf der Doppel 18 bei 156 Punkten zum 5:4. Das wäre ein mögliches Break gewesen, hätte danach anwerfen können, kann das aber nicht nutzen. Und Luke Littler, der ist nur die Nummer 7 in der Jahresorder of Merit. Ja, er hat die Premier League gewonnen und so weiter, steht dort aber hinter Dimitri Vandenberg, Mike Dedeker, Richie Attaus. Und das wird definitiv nicht der Anspruch von Luke Littler sein.
Es wird halt so ein bisschen jetzt konterkariert, natürlich durch die Premier League, die er gewinnt im ersten Anlauf, durch natürlich auch, was waren das, die World Series Finals, die er für sich entscheidet. Aber für die Rangliste hat ihm das jetzt nicht gebracht. Und man hätte ja vielleicht sogar denken können, Littler würde zu diesem Zeitpunkt noch weiter oben stehen, nach dem, was er da bei der WM gezaubert hat.
Ich habe noch eine weitere Idee gerade ganz kurz. Warum nehmen wir nicht für die Premier League einfach die Jahresorder of Merit, also das Preisgeld, was dieses Jahr bislang eingespielt wurde? Dann hätten wir, stand jetzt in der Premier League, Luke Humphreys, Michael van Gerven, Dimitri Vandenberg, Mike Dedeker, Richie Attaus, Dave Chisnell, Luke Littler und Stephen Bunting. Also ja, wo muss ich unterschreiben?
Wäre ich auch sofort dabei. Also das holt mich echt ab. Alleine so ein Chizzy, der auch irgendwie immer so die Nummer 9, 10, 11 der letzten Jahre war, wenn es um die Selektion geht. Und über die Namen Dedeker, Attaus haben wir gesprochen. Dimitri Vandenberg, der quasi eigentlich alles verliert, außer bei den UK Open und beim World Grand Prix. Ja, famos.
Sprechen müssen wir auch noch über die erste Runde, als Luke Humphreys gegen Nathan Aspinall gespielt hat. Am Ende ein 6:2 Sieg. Das waren knapp 106,5 Punkte von Luke Humphreys im Schnitt. 10 180er in 8 Lecks. 6-mal ein perfekter Start in ein Leck. Humphreys, der checkt 122 Punkte zum 2-1, war ein Break. Humphreys checkt 152 Punkte zum 5:1. Also das hier auch gerade schon in der ersten Runde, wo wir wussten, diese Partie könnte abliefern. Ein absolutes Banger-Spiel.
Ja, wenigstens wird mal einer der Spieler dafür bestraft, dass er so eine schwache European Tour gespielt hat, wie jetzt Nathan Aspinall in dem Fall, weil ansonsten haben sich ja mehrheitlich die niedrig gerankten Spieler dann nach der European Tour Order of Merit in Runde 1 durchsetzen können. Hier war es nicht der Fall. Luke Humphreys setzt direkt eine Duftmarke. Umso verrückter ist dann eben diese klare Niederlage gegen Wattimena. Also darüber komme ich immer noch nicht hinweg, gerade nach dem Favoritensterben, dem sonstigen Favoritensterben. Aber Luke Humphreys gegen Nathan Aspinall war eine klare, eine richtig starke Kiste von Cool Hand Luke. Und wenn wir jetzt über starke Kisten sprechen, müssen wir natürlich auch noch eine weitere Partie von diesem Wochenende in den Fokus nehmen, die jetzt noch gar keine Erwähnung gefunden hat. Es war in Runde 2 der 10-4 Erfolg von Gary Anderson am Samstagabend gegen Michael van Gerven. Michael van Gerven, den ich ja ganz oben auf dem Zettel hatte jetzt für einen Turniersieg. Es war eigentlich auch schon vieles geschrieben für ihn. Ne? Eine gute erste Runde absolviert, stabil gewonnen gegen Clemens, viele große Namen raus, aber dann Gary Anderson zeigt uns allen, was eine Hacke ist.
Ja, wenigstens bin ich nicht der Einzige, der hier auf die Schnauze geflogen ist mit meinem Tipp. Das macht es wieder so ein bisschen wett. Ja, Michael van Gerven geht hier mit 4-10 raus in 14 Legs. Ohne 180, also das ist wirklich, das sieht man bei Michael van Gerven ganz, ganz selten. Er gewinnt das erste Leg, verliert dann direkt 5 Legs in Folge, liegt 5-1 hinten und dann läuft die Partie halt so weiter. Also Michael van Gerven hatte eigentlich außer nach den ersten 72 Sekunden keinen Einfluss mehr auf diese Partie.
Und aktuell muss er unfassbar kämpfen für Erfolg, für Erfolge. Das merkt man ihm an. Deswegen, es geht nichts mehr leicht von der Hand. Es gibt ja nicht mal mehr so einen 3-4-tägigen Lauf, den er zum Beispiel letztes Jahr, als er da in Polen dieses World Series Event gewann oder so. Jetzt gut, jetzt war es einmal dieses European Tour Event, was er gewonnen hat. Aber er muss für Siege so viel mehr arbeiten als andere Spieler aktuell und vor allen Dingen so viel mehr arbeiten als in seiner Prime. Davon ist er meilenweit entfernt und er weiß es, glaube ich, auch selbst, dass das eh nicht mehr kommen wird. Ne? Aber dass da so gar nichts vom Apfel fällt, gerade dann auch bei Turnieren, wo sich dann viele verabschieden. Es ist ja nicht so, dass Michael van Gerven gerade reihenweise enttäuscht. Er hat ja eigentlich sogar aktuell eine ganz gute Phase. Siege auf dem Floor, auf der ET-Bühne, aber ja, bei den Majors will es jetzt nicht so richtig funktionieren gerade.
Ja, und wart's ab. Es läuft dann jetzt nicht bei den Major-Turnieren, auch wenn die Form zumindest teilweise da ist. Und zur WM ist er dann entweder wieder ganz oder gar nicht da. Aber tendenziell eher wieder ganz. Das könnte ich mir gut vorstellen bei Michael van Gerven.
Ja, es würde irgendwie passen. Ne? Also Michael van Gerven dann jetzt vielleicht auch nicht mit den ganz größten Meriten in die WM gehend. Sicherlich da dann einige Spieler vor ihm, sollte er nicht, wie häufig in den vergangenen Jahren, dann ausgerechnet die PC Finals wieder gewinnen, wo er sich dann wieder in so einen Status hieft, der aber natürlich auch immer trügerisch sein kann, weil zwischen PC Finals und WM, das ist die längste Pause in der zweiten Jahreshälfte zwischen zwei Turnieren auf dem Circuit, dementsprechend. Ja, auch immer fragiles Gebilde, deswegen auch wenn jetzt die PC Finals erneut, wenn es da früh rausgeht, zweite, dritte, vierte Runde oder so. Man sollte ihn dann nie abschreiben.
Dann lass uns damit jetzt einen Haken hinter die EDC in Dortmund machen und wir schauen nochmal so ein bisschen auf die Order of Merit Grand Slam und das WM-Race, denn dort hat sich ein bisschen was getan. Ich beginne mal mit der Order of Merit. Damon Hatter, der springt trotz seiner Niederlage von Platz 11 auf Platz 9. Danny Noppert macht 3 Plätze gut, ist jetzt die Nummer 12 der Welt. Ryan Searle ebenfalls von Platz Nummer 16 springt auf Platz 16, jetzt in den Top 16 wieder dabei. Luke Littler. Hoch
auf Searle von 19 auf 16, ne?
Hatte ich was anderes
gesagt. Du hast von 16 auf 16 in die Top 16 gesagt, deswegen war ein bisschen viel 16, wollte ich nur nochmal ganz kurz korrigieren.
Okay, ja, du hast natürlich recht, entschuldige mein Versprecher. Luke Littler hoch jetzt auf Position Nummer 18. Ross Smith, der verliert seinen Titel, der sinkt ab von Position 9 auf Position 22. Also hier 13 Plätze nach hinten. Martin Schindler, für den geht's auch 2 Plätze nach hinten. Jetzt die Nummer 23. Und Richie Attaus, der macht 10 Plätze gut, springt von Position Nummer 39 rein in die Top 32 auf Position 29.
Ja, und das waren jetzt so die größten Verschiebungen, die relevantesten Verschiebungen. Vielleicht kann man auch nochmal Wattimena nennen, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, von 40 auf 37. Man merkt an dieser Range in der Order of Merit, wo selbst dann 60.000 nur für plus 3 reichen oder auch bei Adhouse von 39 plus 10 für über 100.000 ist jetzt gar nicht so viel. Man merkt daran, der schwierigste Sprung oder der wichtigste Sprung eigentlich ist der, der jetzt folgen würde. Wenn Adhouse jetzt die PC Finals gewinnt, dann geht's halt erst richtig weit hoch.
Und dann ist er auch in der Premier League.
Und dann ist er auch in der Premier League. Aber den braucht es, es braucht eigentlich noch einen zweiten großen Sprung innerhalb von solchen 2 Jahren, um wirklich Richtung Top 16 zu gehen. Ansonsten ist das fast nicht möglich. Und das erklärt dann auch, weshalb so ein Martin Schindler oder sich auch Gabriel Clemens wirklich monatelang schwer getan hat, den wirklich dann noch letzten Schritt zu gehen in Richtung Top 20, sogar Top 16.
Dann leg dich doch jetzt einmal fest und antworte bitte nur mit Ja oder Nein. Sehen wir von Richie Etthaus innerhalb der nächsten 2 Jahre noch den weiteren Schritt?
Wenn der weitere Schritt bedeutet, weiteren Major-Titel, sage ich Nein.
Und wenn der Schritt bedeutet, in die Top 16 einzuziehen?
Ja, dafür braucht es halt eigentlich einen weiteren Major-Titel oder zumindest 2 Finals oder solche Scherze. Deswegen ja, tendenziell eher Nein. Vielleicht hinten raus der 2 Jahre, wenn man jetzt mal gucken würde. World Grand Prix Race 25, wo steht er denn da? Was würdest du tippen? Stand jetzt. Grand Prix Race 25, Etthaus.
19.
22, aber sehr knapp. Also 19 ist Schindler, sind 8000 Pfund. Also es fehlt da nicht viel dann auch bis Top 16, aber ja, du musst es halt dann auch irgendwie bestätigen, relativ zeitnah. Und das ist die Krux.
Ja, aber finde ich gut, dass du nur mit Ja oder Nein geantwortet hast.
Ja, das hat super geklappt. Ne? Ich bin der Politiker unter den Checkout-Hosts hier. Man könnte mich auch zu Maischberger einladen oder zu Lanz.
Ja, gut. Dann lass uns aber jetzt doch hier lieber wieder erstmal über den Grand Slam sprechen. Ich habe es schon angekündigt, denn 23 der 32 Starter für den Grand Slam sind fix. Alle Major-Finalisten und European Tour Champions sind mit dabei. Richie Etthaus und Jermaine Vatimena, die verdrängen Chris Dobie und Damon Hatter. 5 der Top 10 aktuell nicht qualifiziert. 9 der Top 16 nicht qualifiziert. Das könnte ein ganz, ganz wilder Qualifier werden, wo dann nochmal 8 Plätze ausgespielt werden.
Ja, Illigan statt Price, Gates statt Espinel ist aktuell so die Losung bei Price. Ja, auch mehr als fraglich, dass er überhaupt erscheint zum Grand Slam Qualifier. Das will ich immer noch erst sehen, bis ich wirklich dran glaube, dass Price da nicht mitspielt. Es wäre auch, finde ich, hochgradig unprofessionell, weil er muss diese Chance nutzen. Aber das wird wirklich ein Hauen und Stechen und ist natürlich auch keine gute Nachricht für die nicht qualifizierten deutschen Spieler. Gabriel Clemens, der diesen Qualifier bis auf einmal, glaube ich, immer überstanden hat in seiner PDC-Laufbahn. Ricardo Pietrzko, beide Spieler, die in den Qualifier müssen, aber sie gehören da nicht zu den größten Favoriten.
Dann schauen wir auch nochmal auf das WM-Race, denn Ricardo ist ein richtig gutes Stichwort dazu. Ricardo, trotz seines guten Runs, wir haben es schon angesprochen, so ein bisschen der Leidtragende hier im WM-Race, denn er steht nicht mehr in den Top 32 drin. Durch diesen richtig, ja, überraschenden Titel von Richie Etthaus wird er verdrängt aus den Top 32. Es war eigentlich erst ein Zweikampf zwischen Ricardo und Ryan Joyce. Ihr habt es in der letzten Folge, also du und Jan, richtig angesprochen. Es wurde dann zu einem Dreikampf mit Luke Woodhouse, der sich definitiv was ausgemalt hat. Und jetzt kommt auf einmal Richie Etthaus irgendwo aus dem Nichts und zerschlägt diesen Dreikampf quasi. Denn wenn da jetzt nicht noch von irgendwem von den dreien ein ganz großer Run kommt, dann ist es das wahrscheinlich mit den Top 32 gewesen für die WM.
Also daran sieht man mal, was Prognosen dann auch wert sein können. Manchmal halt auch gar nichts. Also wir haben aus dem Zweikampf bereits einen Dreikampf gemacht und dann ist es am Ende des Sonntagabends quasi noch ein Zweikampf, aber zwischen Richie Etthaus und Jermaine Vatimena gewesen. Weil es war ja dann schon vor dem Finale klar, dass Pietrzko definitiv nur noch die 33 wäre, auch bei Vatimenas Sieg. Dann wäre der Rückstand aber geringer gewesen bis zum 32. Platz. Aber so, es sind ja schon immerhin 12.500 Rückstand auf Raymond van Barneveld. Der hat den Vorteil, er ist für die PC Finals qualifiziert, was Ricardo wahrscheinlich nicht schaffen wird. Und dann kommt es jetzt sehr auf den Grand Slam an. Also daran wird es sich entscheiden. Wenn Ricardo den Grand Slam packt und Raymond vielleicht nicht, dann könnte es sich positiv noch ausgehen. Ansonsten ja, muss er wahrscheinlich in Runde 1.
Martin Schindler, der wird definitiv in Runde 2 starten. Aktuell auf Position Nummer 23. Müsste potenziell in der 3. Runde gegen Dimitri Vandenberg die Nummer 10 spielen. Clemens, der steht aktuell auf Position Nummer 27. Müsste potenziell in der 3. Runde gegen Johnny Clayton die 6 spielen. Und weitere, ja, Drittrundenspiele, die möglich wären oder potenziell wären, wäre zum Beispiel Luke Humphries gegen Raymond van Barneveld, Michael Smith gegen Kian van Veen, könnte ein echter Banger werden, Rob Cross gegen Richie Etthaus, gibt für Rob Cross dann sicherlich auch einfachere Losungen in dem Bereich um die 30 der Setzliste, Gervin Price müsste ran gegen Daryl Gurney. Da würde ich mich Stand jetzt auch wirklich ungerne festlegen wollen. Peter Wright gegen Andrew Gilding, Luke Littler gegen Gary Anderson. das wäre mal vielleicht der Kracher in Runde 3 überhaupt.
Ja, wobei da sich natürlich noch das meiste auch verschieben kann. Luke Littler ist da in einer Zange zwischen Peter Wright, genau, zwischen Peter Wright, der nur 3500 vor ihm liegt, und 500 vor oder 500 vor Noppert liegt Littler, also da kann sich noch sehr viel bewegen, aber ja, Littler wird natürlich jemand sein, den alle verhindern wollen, möglichst früh im Turnier, gerade von den Spielern, die eigentlich auch dann durchaus nicht gerade belohnt würden, jetzt gegen Littler schon in der dritten Runde ran zu müssen, weil Rang 19, Rang 18, 20 ist jetzt nicht so schlecht, also da hat man es eigentlich nicht verdient, gegen einen der eigentlichen Top 4, Top 5 Spieler ran zu müssen. Aber Bryce Gurney, wo du es gerade sagst, natürlich auch spannend, ist mir gerade eingefallen. Die haben ja auch bei der EM in Runde 1 gegeneinander gespielt. Also das wäre dann eine Neuauflage. Und bei Gervin Price, da ist wenig sicher, was man da erwarten kann, als, ja, als das noch in der jüngeren Vergangenheit eigentlich jedes Mal der Fall war, wenn er zur WM ist. Aber ja, Price ist wirklich so das größte Sorgenkind, finde ich, unter den Big Guns.
Ich biete dir jetzt gerade mal eine Steilvorlage. Du hast es gesagt, dass wahrscheinlich jeder der Spieler potenziell Luke Littler in der dritten Runde vermeiden möchte. Was denkst du, wie hoch ist der Anteil bei den Spielern, die ein Drittrundenmatch mit Nitin Kumar vermeiden wollen?
Nitin Kumar wird vielleicht ein bisschen unterschätzt, weil er aus indischer Perspektive ist die bestmögliche Lösung für den Ellipelli. Da gab es ja auch immer mal wieder diese Querelen mit den verschiedenen Verbänden. Da durfte Nitin Kumar den indischen Qualifier gar nicht mitspielen, weil er irgendwie von einem anderen Verband ausgetragen wurde. Höchst komplizierte Sachen, in die ich jetzt gar nicht weiter einsteigen kann und möchte. Aber Nitin Kumar ist die perfekte Überleitung, um über den nächsten WM-Qualifikanten zu sprechen. Ich glaube trotzdem, ja, du hast schon recht, hast es wahrscheinlich auch so ein bisschen eingeleitet mit der Art der Fragestellung. Nitin Kumar ist wahrscheinlich dann ein Gegner, mit dem man einverstanden wäre, wenn man Pro-Tour-Spieler ist.
Wir hatten beim indischen WM-Qualifier 151 Entries, also 151 Leute, die dort mitgespielt haben um das WM-Ticket. Wir hatten gleich 6 Spieler mit dem Nachnamen Agarwal, und da stelle ich mir dann irgendwie relativ lustig vor, wie von diesen ungefähr 150 Leuten eine gesamte Verwandtschaftssippe gemeinsam anreist, und da wird dann gesagt, hier, mein Cousin, der spielt auch dort, komm doch auch mal mit. Ich weiß nicht, ob die verwandt sind, ich kann es nicht sagen, aber du kannst mir bestimmt was zu dem Nachnamen Agarwal sagen.
Ja, ich habe mich nämlich auch gefragt, ist das jetzt irgendwie ein Zufall oder ist das ein sehr weit verbreiteter Name im Indischen? Und ich glaube, letzteres ist tatsächlich der Fall. Also es gibt da unter dem Wikipedia-Eintrag Agrawal gibt es eben die weiteren, ja, nahen Namen. Das sind eben Agrawal, Agarwal und Agarwala. Und ich lese jetzt nur mal 3 Zeilen vor, 4, 5 Sätze, deswegen noch kein Grund abzuschalten. Im Gegenteil, Checkout, der Darts Bildungspodcast von Sport1. Agarwal, Hindi. Agrawal ist eine indische Jati, eine Unterkaste der Händler. Die Agrawal gehört zur Varna, die Oberkaste der Vaishyas, welche die dritte der traditionellen 4 Kasten bildet. Sie stammen aus Rajasthan und haben sich von dort mit den Händlerkasten der Maschelwaris, Oswals, Kandelwals und Porwals in ganz Indien verbreitet. Unter ihnen gibt es neben Hindus auch Anhänger des Jainismus. Ob sich die Bezeichnung auf den nahe Ujjain gelegenen möglichen Ursprungsort Agar oder den mythischen Herrscher Agrasen aus der Surya-Vamsha-Dynastie bezieht, ist nicht geklärt. Laut einer weiteren Hypothese zur Wortherkunft könnte eine Verbindung zu Agra bestehen, welches nicht weit vom ursprünglichen Siedlungsgebiet der Agrawal entfernt ist.
Mann, das wollte ich gerade sagen. Du kannst mir doch hier nicht meine Informationen wegnehmen.
Die Pointe, also, geklaut.
Dann ist das wahrscheinlich so ein Ding wie Oliver Müller Frankfurt, dann sollten deswegen, die da, weiß ich nicht, Agarwal Kalkutta und Agarwal Neu-Delhi rausmachen.
Deswegen,
oder sowas.
Also es scheint ein sehr weit verbreiteter indischer Name zu sein, aber also für sowas finde ich dann diese internationalen Qualifier-Startplätze immer super. Also da lohnt es sich drüber zu sprechen. Das sind einfach Geschichten, die dahinter stecken.
Und die Geschichte steckt auch dahinter bei Nitin Kumar, der sich für seine 4. WM qualifiziert hat und auch definitiv der beste Spieler war hier im Indian Qualifier. Also gerade bei den ersten beiden Qualifiern hat er richtig gut gespielt, gewinnt 2-mal im Finale 5-0, spielt einmal knapp 92, einmal knapp 98 Punkte, hat am Ende einen Tagesschnitt von 82,6 Punkten. Das ist auch der beste Durchschnitt für den indischen WM-Qualifier hierbei, und der Tagesschnitt, der reicht runter bis zu einem Spieler, der einen Schnitt von 26,06 Punkten hat. Also in der Range auch hier alles dabei.
Ja, und Nitin Kumar auch ein Spieler, der ja mit einer gewissen Erfahrung dahin kommt. Wie gesagt, bereits WM Nummer 4. Und das macht dann auch ein bisschen was aus, denke ich, ne? Wenn er da jetzt die Abläufe kennt und so. Und vielleicht ist er dann auch ein Spieler, also ich würde ihm zumindest immer zutrauen, auch einen Satz zu gewinnen oder so. Ich glaube jetzt nicht daran, dass er da wirklich einen schlagen kann und wird. Dafür ist das Feld mittlerweile auch zu gut, gerade bei den Proto-Qualifikanten. Aber ja, ist definitiv ein Spieler, der bekannt ist im Ellipelli und der sich jetzt weiter bekannt machen kann.
Was auch noch bekannt ist, ist, dass es in dieser Folge noch eine zweite Folge von Checkout geben wird. Und zwar am Freitag wird es diese neue Folge geben. Dort besprechen wir dann natürlich die letzten beiden Players Championship Turniere dieser Saison, die am Mittwoch und Donnerstag gespielt werden. Es ist natürlich insbesondere spannend bezüglich des Races für die WM und für die Players Championship Finals. Dann wird es quasi feststehen, am Freitag gibt es dann noch den Grand Slam Qualifier. Samstag und Sonntag die letzten 4 Challenge-Tour-Events der Saison. Ich rechne da mal mit relativ wenigen deutschen Startern, da es nicht mehr ja so um relevant viel geht auf den Positionen, wo die Deutschen sich befinden und dann eben kurz danach schon die Super League ansteht, die am Dienstag starten wird. Und wir melden uns, das können wir auch jetzt schon mal sagen, in der kommenden Woche mit der ersten Folge nicht am Mittwoch, sondern machen das am Montag. Und dort werden wir dann die Super League-Vorschau liefern, gehen dann auf die Gruppenauslosung ein, die am Freitag stattfinden wird, etc. pp. Also so ist der Fahrplan. Am Freitag gibt es dann nochmal eine Folge zu den beiden Players Championship-Turnieren und dann am Montag die Super League-Vorschau.
Also kann man als Fazit ziehen, Richie Adhouse heißt Madhouse und Checkout, der Sport1-Darts-Podcast, ist sowas von Full House ausgestattet für die nächsten Folgen. Es wird weiter intensiv bleiben. Ich freue mich sehr auch auf die Super League, die ja jetzt wirklich auch doch dann relativ schnell um die Ecke kommt. Und an der Stelle sage ich, ich gehe in the middle of my street und sage Dankeschön für alle, die uns zugehört haben. Und danke natürlich für diesen wunderbaren Austausch wieder in den letzten 65 Minuten, Micha.
Ja, immer wieder gerne. Bis dahin.
Ah, Haus. Tschüss.